Ja, es wird vermutlich demnächst ein Artikel in der Zeitschrift der sächsischen Israelfreunde wieder erscheinen, den man auch jetzt schon auf dem Internet nachlesen kann bei mir. Und ich dachte, es ist ganz gut, das auch mal mündlich irgendwo zu bringen und vielleicht noch manches zu erläutern auch. Ich habe es genannt nach dem schwarzen Sabbat, in Anführungsstrichen nach dem schwarzen Sabbat geistlich Bedenkenswertes. Als schwarzer Sabbat ist der 7. Oktober 2023 praktisch in die Geschichte eingegangen. Es gab mal einen schwarzen September in Jordanien. Dort hat der jordanische König die Palästinenser vertrieben und gab es viele Tote, was die Welt nicht so aufgeregt hat, wie wenn Israel was macht. Aber das nannte man schwarzen September für die Palästinenser dort. Und jetzt schwarzer Sabbat für Israel. Es war ja schon eine Zäsur, weil bisherige Annahmen, deren man sich sicher war, zusammengebrochen sind mit einem Schlag. Die eine ist, dass Israel meinte, wir sind ein sicherer Staat. Und wir haben Israel geschaffen, damit die Juden einen sicheren Staat haben, wohin sie fliehen können. Und jetzt zeigt sich, so sicher ist der überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Oder auch, die Hamas wird sowas nie machen, ist nie dazu fähig, obwohl sie es geübt haben, aber die ganzen Sicherheitsbehörden haben gesagt, das machen die nie. Sie hatten sogar noch Größeres vor und sie konnten das auch. Das hat ihnen niemand zugetraut. Also es fiel vieles in sich zusammen, was man bisher als sicher geglaubt hat. Und dafür traten Dinge zutage, die bisher eher verborgen waren, so sage ich das mal. Und das erste war Schock und Trauma, die halten auch noch an, zumindest bei den Betroffenen. Aber es beginnen sich Dinge neu zu sortieren. Und zwar ganz umfassend, sowohl in Israel als auch in den Ländern der Welt und den Völkern. Unter den Juden, unter Christen auch ganz stark, unter Moslems und auch Atheisten, in Einzelnen und in Institutionen. Es kommen Dinge raus oder positionieren sich, die man vorher so deutlich wahrscheinlich nicht gesehen hat und auch nicht vermutet hätte. Also vieles tritt jetzt an die Oberfläche und es werden Weichen neu gestellt. Und da würde ich gerne mal versuchen, einiges aufmerksam zu machen, was ich vom Geistlichen her für bedenkenswert halte. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich dazu schon gesagt habe. Wir haben drei Vorträge vorneweg schon. Aber so ein paar Dinge, die sich jetzt neu bei mir auch herauskristallisiert haben. Ich habe eine erste Überschrift, die habe ich mal genannt, Koordinaten der Gottesfurcht. In der Mathematik haben wir so manchmal so Koordinatensysteme, hatten wir in der Schule, wo man bestimmte Größen abbilden kann. Und ich denke, dass wir uns als Christen immer in einem Koordinatensystem der Gottesfurcht bewegen sollten, in dem, wie wir denken und wie wir uns äußern, wie wir beten. Also das sollte immer innerhalb dieses Koordinatensystems sein, sage ich mir so als Bild. Und ich denke, dass das oft nicht ist. Dass wir das vielleicht schon fast verloren haben, dieses Koordinatensystem der Gottesfurcht oder die Gottesfurcht, einfach gesagt. Bei allem Unfassbaren, was geschah und geschieht immer noch und vielleicht auch noch geschehen wird, eines sollten wir zuallererst erfassen und verinnerlichen, und das ist: Gott regiert. Gott regiert, ob wir das sehen und verstehen oder nicht. Also Gott hat weder geschlafen noch versagt, er wurde auch nicht überrascht. Er wurde nicht aus dem Konzept gebracht wie wir. Gott ist Gott und er bleibt es auch. Und ich denke, dass es biblische Aussagen gibt, die wir neu bedenken sollten. Etwa Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. kein Gott außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, sagte dem Cyrus zu, damit man erfahre vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, dass keiner ist außer mir. Ich bin der Herr, sonst keiner, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Passt nicht so ganz in unser Gottesbild. Oder in Klageliedern 3, das sagen nun Betroffene, also nicht Außenstehende über die, die gelitten haben, sondern die, die leiden selber. Und Klagelieder 3, was in Klageliedern steht, ist zum Teil so schlimm, dass man es gar nicht traut, sich auszusprechen, was sie erlebt haben, was sie auch Gott sagen. Aber dann heißt es, wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl? Und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten. Was machen denn die Leute im Leben? An jeder über die Folgen seiner Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Also was machen wir über die Umstände und sonst was? War kein Grund, es kommt auch dieses Böse oder Unfassbare von Gott. Auch Amos sagt das, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan. Oder Lukas 13, wo Jesus gefragt wurde nach dem Turm, der da umfiel und viele begraben hat, und wie kann Gott das zulassen? Er sagt, wenn er nicht Buße tut, kommt er genauso um oder passiert Schlimmeres. Also er wertet das gar nicht aus und verteidigt Gott auch nicht und ähnliche Dinge. Und auch Prediger 3, wo steht das alles, hat seine Zeit und da steht auch Liebe und Hass und Krieg und Frieden und diese Dinge. Ich denke, dass wir solche Dinge neu buchstabieren müssen. Auch Hiob konnte zumindest am Anfang sagen, wir haben Gutes von Gott empfangen, sollten wir nicht auch das Böse aus der Hand Gottes empfangen. Also zum biblischen Gottesbild gehört es dazu und wir haben ein völlig verweichlichtes Gottesbild, zumindest in unserer westlichen Welt und in unseren Kirchen, und völlig einseitig. Es braucht schon lange eine Korrektur. Also es ist nicht, wir sind dort nicht mehr auf dem Boden der Bibel. Wir haben uns einen Gott nach unseren Wünschen geschaffen, projiziert. Den lieben Gott. Ja, es bleiben Fragen. Das ist, ne? Wir werden vieles nicht fassen, nicht sortieren können. Und wir werden viele Fragen auch auf nie beantworten können auf dieser Welt. Aber wenn wir überhaupt weiterkommen wollen, dann müssten wir zunächst einmal zu dem kommen, was klar ist. Ich muss immer bei dem anfangen, was klar ist. Und das ist zunächst mal, Gott ist Gott. Und wir sind nur Menschen. Und diesen Unterschied müssen wir anerkennen. Dazu gehört dann auch, Gott steht zu seinem Wort und er wird es erfüllen. Das ist keine Frage. Wir maßen uns an, Gottes Wort ständig in Frage zu stellen. Aber Gott wird sein Wort erfüllen. Und das heißt, Gott kommt zum Ziel, entweder durch Gnade oder Gericht. Durch eins von beiden auf jeden Fall. Und zwar mit Israel und auch mit der Gemeinde und mit der Welt. Und nichts, was geschehen ist oder geschieht oder geschehen wird, kann und wird ihn davon abbringen, zum Ziel zu kommen. Gott wird es einbeziehen, zumindest in seinen Heilsplan. Und manche Dinge müssen vielleicht sogar so kommen. Also Jesus sagt manchmal, erschreckt nicht, macht nicht Hektik. Das muss so kommen. Das verstehen wir wieder nicht, aber es steht so da. Wir durchschauen vieles nicht, aber umso fester müssen wir unseren Blick auf Gottes Wort gerichtet halten und auch auf die Erfüllung seiner Verheißungen und Ankündigungen. Das wird kommen. Und sogar die gegen Gott streiten, werden am Ende seine Ehre nur vergrößern. Ich sage das mal so, auch die gegen Gott streiten, werden am Ende seine Ehre noch vergrößern, wenn auch sich selbst zum Schaden. Das könnten wir schon aus dem zweiten Mosebuch gelernt haben und Pharao. Gott verherrlicht, er war verhärtet und er hat gequält und Widerstand, aber am Ende ist Gottes Ehre umso größer, wie er sein Volk dort rausgeholt hat. Und er hat sich an dem Pharao verherrlicht, hat Gott von Anfang an gesagt, ich werde mich an ihm verherrlichen. Also auch die Gegner können am Ende nur Gottes Ehre vergrößern. Auch ein Antichrist kann am Ende nur die Ehre Christi vergrößern. So sehr er auch kämpft, je mehr er kämpft, desto größer wird Christi Sieg und seine Ehre werden. Das ist die biblische Linie. Ja, das zieht selbst zum Schaden, aber Gott nicht zum Schaden, sondern Gott wird zum Ziel kommen, auch durch die Dinge, die, wo wir sagen, das verstehen wir jetzt gar nicht oder kommen gar nicht zurecht oder das ist hart oder das ist schwer, ist es. Aber Gott kommt dadurch zum Ziel. Was bedeutet das jetzt für unsere Haltung? Zunächst mal gibt es einiges, wovor wir uns hüten sollten. Und das erste sind vorschnelle Urteile. Vorschnelle Urteile. Keiner von uns hat vermutlich an Gottes Regierungstisch gesessen und mitberaten. Fragen auch schon die Propheten, wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Unter Jeremia 23, wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Geht dann weiter, ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie, ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie, denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte, meine Folge predigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Das macht heute selten jemand. Also so von Gott auch prophezeien, dass Menschen sich bekehren und dass sie umkehren sollen. Sonst kommt immer nur Positives. Das darf es auch geben, aber ist nicht ganz alles. Aber das wäre die entscheidende Position, um überhaupt einmal verstehen zu können, was geschieht, wenn wir am Gottes Regierungstisch mal sitzen würden und hören, weshalb er was tut. Aber wir haben dort keine Ahnung. Es wird immer noch vom Himmel aus regiert. Das ist auch, die Offenbarung hat diese eine Botschaft. Wenn es eine hat, die Entscheidungen werden im Himmel getroffen, von oben. Und das Problem ist, dass wir, denke ich, als Kirche insgesamt diese vertikale Dimension überhaupt verloren haben. Also was wir so sagen und bewerten, kommt alles oder fast alles aus der frommen Horizontale. So wie wir das menschlich uns zurechtdenken. Manchmal denke ich, wir sind fast nur noch Flächenwesen, die also nur noch die Fläche kennen und nicht mehr Höhe und Tiefe. Aber die gehört ja dazu. Also Gott ist hier oben und wir sind hier. Und wer ein räumliches Sehen gelernt hat, der kann natürlich auch, wenn sich eine dreidimensionales hier abbildet, das als dreidimensional erkennen. Also wenn ich hier einen Würfel male, wer dreidimensional sehen kann, sieht das auch als Würfel auf der Fläche. Ja? Wer das nicht kennt, die dritte Dimension, der denkt, was sind das für schräge Linien hier, was soll denn diese Figur? Der kann gar nicht sehen, dass das ein Würfel sein soll, ja, weil es ja zweidimensional ist. Und das Alleinstellungsmerkmal von Kirche und Christen sollte eigentlich sein, dass sie diese vertikale Dimension kennen überhaupt. Und da ist dann auch eine Verkündigung von oben herkommt, vom Himmel herkommt, also wie Gott etwas sieht. Wir werden nicht am Regierungstisch Gottes sitzen, aber es gibt manchmal schon ein paar Dinge, die wir wissen könnten aus der Bibel oder auch im Gebet klar werden könnten. Und davon nehme ich sehr, sehr wenig nur, ganz wenig. Also es ist fast weg. Wir reden wie alle Welt auch. Und das, da werden wir nie weiterkommen, wenn diese Dimension fehlt. Und das ist so der Krebsschaden unserer Verkündigung heute auch, oder unserer Kirche oft, was ich so wahrnehme. Also schon, weil wir diese Dimension kaum sehen und sollten wir uns vor vorschnellen Urteilen hüten. Das andere ist, dass wir durch unsere Nachrichten und Medien, und damit meine ich ausdrücklich alle, immer nur einen Teil dessen erfahren, was geschieht. Immer nur einen Teil. Egal, ob wir jetzt die, ich sag's mal, staatstragenden, staatsnahen Medien nehmen oder die alternativen Medien nehmen, wir erfahren immer nur Teile. Und auch was Israel selber sagt, geht erstmal durch die Zensur. Auch was wir direkt aus Israel von israelischen Werken oder Nachrichten sozusagen hören, geht durch die Zensur. Und schon was ich direkt, wenn ich telefoniere mit jemandem aus Israel, ihr wisst, wer es ist, höre, das sind Dinge, die höre ich in Nachrichten nie. In keiner Jerusalem Post und kein Israel heute und nirgendwo. Ganz alltägliche Dinge, die aber gravierend sind, die kommen nicht. Also wenn schon, müssten wir tatsächlich mal ganz verschiedene Medien zu einer Sache hören und uns anschauen. Nicht nur entweder oder, sondern wirklich mal alles. Ich versuche das. Das Ergebnis ist oft, dass man es gar nicht zusammenkriegt, was über dasselbe Ergebnis berichtet wird. Man kriegt es kaum zusammen. Aber dann versteht man zumindest, dass man sich von einem vorschnellen Urteil hüten sollte, weil es ganz verschiedene Perspektiven auf die Ereignisse gibt und keiner alles sagt und wir eigentlich viel weniger Einblick haben, als wir denken. Es wird uns alles so schön serviert und da denken wir, das ist so. Nein, nein. Wir werden von allen Seiten, sage ich jetzt mal, von allen Seiten in gewisser Weise manipuliert. Ich nehme da keine Seite aus, ausdrücklich keine. Und das verbietet vorschnelle Urteile. Ein zweites, was sich verbietet, und da muss ich mir selber an die Nase fassen, ist Empörung. Ja, wir dürfen entsetzt und schockiert sein. Ja, das ist auch normal. Wir dürfen trauern und weinen, das ist angemessen. Oder sprachlos. Aber Empörung, ich erkläre es dann noch, ist, denke ich, nicht angemessen. Und zwar weder über das Böse oder die Bösen, noch über die vermeintlichen oder tatsächlich unfähigen Regierungen. Gott regiert doch über alle und alles. Und wenn ich das weiß, dass Gott regiert, und wenn ich das anerkenne, dann müsste ich mich doch darunter auch beugen, was Gott zulässt. Und nicht mich empören und sagen, Gott, was machst denn du da für Scheiß? Was lässt du dazu, dass die so diesen Mist machen können? Ich mache doch am Ende mit meiner Empörung eigentlich Gott verantwortlich. Eigentlich ist diese Empörung Sprache des Unglaubens. Ich spreche die auch oft, gebe ich zu. Ich meckere pausenlos oder ich bin politisch interessiert und ich kriege vieles mit und es regt mich nur noch auf. Aber das ist doch nicht im Sinne Gottes. Wenn Gott regiert, dann werfe ich ja eigentlich damit Gott vor, dass er die Dinge nicht im Griff hat und dass er lauter Scheiß zulässt. Also das passt eigentlich nicht. Wie gesagt, das ist. Eigentlich sollten wir gucken, wo wir selber vielleicht umkehren müssen. Wie es die Klagelieder auch sagen. Wir müssen umkehren, nicht über das andere uns aufregen. Und dann können wir doch vor den König aller Könige, egal wie die Könige auf der Erde sind, aber es gibt einen, der drüber ist, doch eintreten im Gebet, in der Fürbitte, erstmal ihn anbeten, ne, du bist Herr über das alles, trotzdem bist du Herr. Wir beten dich an, auch über den Dingen, die wir nicht verstehen und die wir nur klagen können. Und dann eintreten für die, die es brauchen, sowohl Opfer als auch Täter. Beide brauchen Gott. Ja, man kann sich über die schlafenden Sicherheitsbehörden pausenlos aufregen oder alles, was da so ans Licht kommt, über unfähige Regierungen. Es wurde davon immer mehr auch sichtbar, wie unfähig Regierungen sein können. Ich sage, manche Politiker haben inzwischen nicht mal mehr die Kompetenz, ihre eigene Inkompetenz zu verbergen. Wenigstens das sollte man eigentlich können als Politiker, aber auch dafür reicht es oft nicht mehr. Und ich denke da nicht nur an Israel, aber ich sehe nicht, dass sich die Propheten oder Jesus darüber ereifert hätten. Also es gibt Kritik an Regierungen durch Propheten. Ja? Johannes der Täufer hat gesagt, es ist falsch, dass du die geheiratet hast, dem Herodes und so weiter. Also sachliche Kritik gibt es, ja, und darf man auch bringen. Es gibt auch Wegweisungen an Regierungen von Propheten. Macht das so oder so. Aber Empörung oder dass ich drüber meckere, ist ja was anderes. Das ist eine andere Haltung. Wenn ich solche Unfähigkeiten sehe oder Dinge, die ich sage, wie kann das nur sein, sieht die Bibel eher als Folge oder Teil des Gerichtes, das Gott über ein Volk verhängt wegen seines Götzendienstes oder der Sünde seines Volkes. Und es gibt Bibelstellen, die das sagen. Also Jesaja 3 heißt zum Beispiel mal, und ich mache Burschen, also kleine Jungs, ihren Obersten in der Regierung, und Mutwillige sollen über sie herrschen. Da steht Unfugtreibende, Willkürliche, Launenhafte. Und dann heißt es nochmal, mein Volk, seine Treiber sind Mutwillige, also Knaben, oder sind wie Buben. Und Frauen beherrschen es, ich finde das interessant. Mein Volk, seine Treiber sind mutwillig oder Buben und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer sind Irreführer. Und den Weg deiner Pfade hat man verwirrt. Es geht Verwirrung von der Regierung aus, sind Irreführer. Interessant ist, was Luther hier draus gemacht hat. Aus dem Frauen beherrschen es. Steht jetzt bei Luther 2017 Wucherer beherrschen es. Männlich natürlich. Aber steht da Frauen im Urtext. Darf man gar nicht mehr sagen und sehen? Wahrscheinlich haben die es bearbeitet haben in Deutschland, doch gedacht, vielleicht könnte es Leute geben, die so eine Stelle noch ernst nehmen. Das muss sie gleich mal ändern, dass das nicht geht. Luther 84 wird es noch richtig stehen. Aber 2017, die Bibel hat dort Wucherer stehen. Ich finde das hochinteressant. Also ich denke, dass eine Unfähigkeit der Regierung ein Teil von Gottes Gerichts ist, dass er auch beschließen kann, dass es mit dem Volk abwärts geht und dass das so sein letztes Mittel ist, um uns noch zur Besinnung zu rufen. Wahrscheinlich sind wir sonst zu satt und zu zufrieden, um überhaupt nach Gott zu fragen. Ich hörte jetzt jemanden, der sagte, ja, der Westen, das geht in den Bach runter, aber das hat Riesenchancen, dass das Evangelium wieder Raum gewinnen kann. Weil wir an diesem Wohlstand fragt keiner mehr nach Gott und da ist das alles, ist Gott vergessen. Ich denke, Gott hat durch Gnade gelockt und durch viel Gutes mit dem Ergebnis, dass wir noch nie so gottlos waren wie jetzt. Und dann gibt es eben noch einen anderen Versuch. Und es kann auch sein, dass Gott Israel so zum Beispiel zur Umkehr rufen will durch diese Not. Und es gibt Gründe, auch Israel zu richten. Messianische Juden haben sehr bald nach Ausbruch des 7. Oktober da auch eine Erklärung verfasst, wo sie das sehen. Es ist Gottes Gericht, wir stellen uns drunter, haben die Dinge auch benannt. War ja auch Götzendienst sehr handgreiflich, unmittelbar im Vorfeld dort zu sehen. Ich will dort jetzt nicht anklagen und mit Fingern zeigen, weil wir keinen Deut besser sind. Also wir hätten das überhaupt nicht weniger verdient als Israel, überhaupt nicht. Aber wenn wir uns aufbäumen gegen Regierungen oder Menschen, dann haben wir wahrscheinlich doch was Falsches. Jedenfalls von der Bibel her ist es eher vor Gott beugen und demütigen. Das ist das Gegenteil. Ich merke, dass das ein kritischer Punkt ist, jedenfalls bei mir auch, muss ich so sagen. Es bleibt dabei, Gott ist Gott und wir sind nur Menschen. Und seine Absichten sind höher und anders als unsere. Nur meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege und so weiter. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Gedanken und so weiter. Das müssen wir anerkennen und deshalb gebührt Gott immer die Ehrfurcht, egal was passiert. Wir dürfen vor Gott klagen, das ist in Ordnung. Wir dürfen klagen, aber nicht ihn anklagen, wenn er unseren Vorstellungen und Gedanken nicht genügt oder entspricht. Das wäre Wahn. Und das Murren über Geschehnisse oder Regierungen verkennt und leugnet, dass Gott immer noch regiert und seine Absichten verfolgt. Wir haben, um zu denken, Buße zu tun, nicht er. Also Gott macht nichts verkehrt, wenn dann wir. Das war also dieser erste Punkt, Koordinaten der Gottesfurcht. Die müssen erstmal stimmen, ehe wir weiterkommen, überhaupt. Ich habe einen zweiten Punkt, Eifer oder Gewalt, Glaube oder Ideologie. Eifer oder Gewalt, Glaube oder Ideologie. Hamas bedeutet in der arabischen Sprache so viel wie Begeisterung oder Eifer, auch Glaubenseifer. Und das Akronym, also das Abkürzung der Buchstaben, weiß jetzt nicht, wie das arabisch ausgesprochen wird, Harakat al-Muqawama oder so ähnlich al-Islamia, Bewegung des islamischen Widerstandes. Ich komme da drauf. Arabisch heißt es Begeisterung und Eifer. Und das ist ja zunächst mal ein positives Wort oder kann man als positives Wort verstehen, Begeisterung und Eifer. Das ist in Ordnung. Glaubenseifer kann auch erstmal gut klingen, wir haben jedenfalls meistens nicht zu viel davon. Kann was Gutes sein. Im Hebräischen bedeutet dasselbe Wort Hamas so viel wie Gewalttat und kommt in dieser Bedeutung etwa 60 Mal vor. Das erste Mal in 1. Mose 6 und die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat, voll Hamas. Und dann kam die Sintflut. Und jetzt die Frage, welche Bedeutung ist die richtige von Hamas? Die arabische oder die hebräische? Das bedeutet in beiden Sprachen Unterschiedliches. Und ich würde sagen, beide. Wir müssen zunächst einmal das Arabische ernst nehmen. Wir müssen zunächst einmal das Arabische ernst nehmen, die sind eifrig für ihren Glauben und setzen sich dafür ein, so wie sie es verstehen. So wie sie es verstehen, sind sie eifrig, eifriger als wir. Wenn man dann guckt, was dabei rauskommt, kommen wir zur hebräischen Bedeutung, dass Gewalt rauskommt. Und ich denke, da müssen wir Folgendes grundsätzlich verstehen. Alles, wirklich alles, kann zur Ideologie werden. Und Ideologie, egal welche, führt immer zu Zerstörung. Und so auch zu geistiger, psychischer und oft auch physischer Gewalt. Und ehe wir da auf andere zeigen, müssen wir uns wieder selber an die Nase fassen. Auch das Christentum kann zur Ideologie werden und ist es geworden. Die Folgen waren dann zum Beispiel Kreuzzüge oder Ketzerverbrennungen. Und viele Probleme in den Gemeinden, geistliche, seelische und körperliche Gewalt eingeschlossen. Auch wo unser Glaube zur Ideologie wird, zu einem Gedankensystem, das sich verselbstständigt und einen Eigenwert bekommt, wird zur Ideologie und damit zerstörerisch. Und selbst ursprünglich gute oder jedenfalls berechtigte Anliegen wandeln sich in Böses, wenn sie zur Ideologie werden. Das könnten wir aus der Geschichte gelernt haben. Haben wir nicht. Was sehen wir in der Gegenwart? Die einen wollen die Wetterstatistik über 30 Jahre retten. Wetterstatistik über 30 Jahre ist die Definition von Klima. Schon das ist Irrsinn, wie ich eine Wetterstatistik retten will. Die ist erstmal da, die wird erstellt, ja, egal wie die aussieht. Andere wollen überhaupt die Welt oder die Umwelt retten. Und wenn man mal guckt, wie die Folgen aussehen, zumindest durchwachsen, ja, und gar nicht so selten wird inzwischen das, was man vorgibt, zu schützen, genau dadurch zerstört. Also wir haben im Moment zum Teil im Namen des Umweltschutzes Umweltzerstörung. Wir können an Regenwälder denken, die für Biosprit abgeholzt werden oder bestimmte Mineralien, die abgebaut werden, wo die Umwelt versaut wird für Elektrobatterien oder tausend Geschichten. Auch Windräder haben mehrere Seiten, nicht nur gute, sondern auch Folgen, die tief eingreifen. Ich will das jetzt nicht alles ausführen. Man darf es ja auch nicht mehr offen diskutieren, sondern die Dinge sind ideologisch festgeschrieben, nur das ist richtig, wer jemand rührt, schon. Und da merken wir, dass wir bei der Ideologie sind, nicht bei der Sache. Über die Sache könnte ich doch muss ich doch immer wieder diskutieren, um wirklich das Optimale dann zu ermitteln und zu tun. Ja? Also das angeblich Gute oder Notwendige führt gar nicht so selten zu Strukturen und Vorgehensweisen, die autoritäre und totalitäre Züge annehmen. Ich sage das nochmal, das angeblich Gute oder Notwendige führt gar nicht so selten zu Strukturen und Vorgehensweisen, die autoritäre und totalitäre Züge annehmen. Ich verzichte jetzt mal auf Anschauungen in unserem Land, aber die gibt es. Und dort auch im Nahen Osten. Die Palästinenser haben die Hamas gewählt, wahrscheinlich weil sie von ihr Gutes erwartet haben. Aber tun sie ihrem Volk Gutes? Wie sieht das praktisch aus, was sie für ihr Volk tun? Wie wirkt sich dieser Eifer aus? Hat der Widerstandskampf, wie sie es nennen, wirklich eine befreiende Wirkung? Ist das Volk der Palästinenser dadurch in irgendeiner Weise freier geworden? Oder nehmen dadurch Not, Unterdrückung und Gewalt nach außen wie innen zu? Guckt mal, wie die Hamas mit den eigenen Leuten umgeht. Ja. Seit dem 7.10.23 müsste klar sein, dieser edle Eifer entpuppt sich als Gewalt und Terror. Also Hamas muss tatsächlich hebräisch übersetzt gedacht und bewertet werden. Und irgendwann zeigt jede Ideologie ihr wahres Gesicht. Manchmal dauert es lange. Und für viele auf die Mehrzeitleiter regelmäßig zu spät, das ist die Tragik dabei, dass das viele erstmal drauf reinfallen, das kennen wir auch zur Genüge, muss ich nicht erläutern. Aber Ideologie ist immer am Ende zerstörerisch und tödlich. Und das sehen wir jetzt dort wieder. Und ein Problem dabei ist auch, mit militärischer Gewalt kann man vielleicht die derzeitigen Repräsentanten ausrotten, wenn es gelingt, aber die Ideologie selber wird so nicht besiegt. Sie wird vielleicht unter anderem Gewand immer wieder auferstehen. Auch das haben wir in unserer Geschichte und haben wir in unserer Gegenwart. Ja, auch das Nazi-Denken ist nicht ausgerottet mit der Besiegung von Deutschland. Also das funktioniert nicht. Grund dafür ist, dass das Ideologien, auch Religionen, oft noch ganz andere Hintergründe haben, die im Unsichtbaren liegen, das wissen wir. Also das Geist, Mächte, finstere Mächte auch dahinter stehen, die das inspirieren, die das steuern. Muss man auch bei der Hamas sagen. Das und bei vielen anderen auch. Und solche dämonisch inspirierten Ideologien und auch Religionen können nur durch Eingreifen Gottes besiegt werden. Von Gottes Seite und von unserer Seite her durch Umkehr, Umdenken und Buße. Also anders wird das nicht zu lösen sein. Noch ein interessantes Wort aus der Bibel dazu, auf das ich gerade mal gestoßen bin. Psalm 11, Vers 5 steht, der Herr prüft den Gerechten, doch den ehrfurchtslosen, Frevler, Gottlosen und den, der Gewalt der Hamas liebt, den hasst seine Seele. Gott hasst Hamas. Kann man dort lesen im Vers. Den, der Hamas liebt, den hasst Gott, steht Psalm 11. Finde ich ein interessantes Wort. Es gibt manche Stellen, wo steht, dass Gott etwas hasst. Manchmal Werke, manchmal auch Personen. Passt auch nicht in unser Gottesbild. Ne? Aber wenn Gott Liebe ist, muss er das Böse hassen. Sonst lässt er das Böse zu und lässt es gewähren. Also es geht gar nicht anders. Dass die Kehrseite der Liebe auch ein Hass gegen alles ist, was die Liebe zerstört oder was der Liebe nicht entspricht. Es geht nicht anders. Ja? Also das war der Punkt, Ideologie oder Glaube, Eifer oder Gewalt. Ein nächster, Offenbarung oder Verblendung. Auch wenn jede Ideologie oder Dämonie irgendwann ihr wahres Gesicht zeigt, wie es meiner Ansicht nach jetzt geschehen ist, manche erkennen und lernen es leider nie. Das haben wir auch jetzt wieder. Nach anfänglichem Entsetzen und Beileids- und Solidaritätskundgebungen für die terrorisierten und getöteten Juden kippte die Stimmung weltweit bald ins Gegenteil. Das war auch zu erwarten. Und das bedeutet, der Antisemitismus erlebte seinen größten öffentlichen Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg und das weltweit. Und vielleicht sollte man gar nicht von Aufschwung oder Ansteigen reden, des Israel-Hasses, sondern diese Ereignisse sind nur Anlass, dass ans Licht kommt, was im Untergrund immer schon da war. Jedenfalls hatte nun das Ansehen der Hamas und die Solidarität mit ihr in beeindruckender Weise zugenommen. Und wieder ist, wie könnte es anders sein, Israel an allem schuld. Diese Losung "From the river to the sea" soll Palästina frei werden. Das heißt, im Klartext soll zwischen dem Land, zwischen Jordan und Mittelmeer kein Jude mehr leben. Das heißt, diese Losung, wir wollen das Staatsgebiet Israels judenrein haben. Unter dieser Losung demonstriert man und fordert eigentlich so zum Völkermord auf. Ja, was anderes ist das nicht. Wenn ich sage, dass Palästina vom Fluss bis zum See zum Mittelmeer frei sein soll, also frei von Juden, dann fordere ich auf, die Juden zu beseitigen. Das ist eine Aufforderung zum Völkermord. Aber wer wird wegen Völkermord angeklagt? Natürlich Israel. Vor dem höchsten Gericht. Welche Armee nimmt am meisten Rücksicht auf Zivilisten und bezahlt dafür mit dem Leben der eigenen Soldaten? Das ist Israel. Es macht keine andere Armee sonst. Wie die vorneweg warnen oder erstmal anklopfen und sagen, eine leichte Bombe, das merken, geht jetzt hier raus. Amerikaner haben das nie gemacht im Irak oder irgendwo, ja? Aber wer wird wegen Kriegsverbrechen verklagt? Israel. Nicht die Syrer mit viel mehr Toten und allem oder die USA. Nee, Israel. Welches Land liefert seinen Kriegsregeln möglichst noch kostenlos Wasser, Strom, Benzin und sonstige Hilfsgüter? Israel als einziges Land weltweit. Und welches Land wird pausenlos auch jetzt zur humanitären Unterstützung des Gazastreifens aufgefordert? In welchem Land wird mangelnde Hilfeleistung unterstellt? Ausgerechnet Israel natürlich. Wer missbraucht Krankenhäuser, Schulen, Moscheen und Menschen als Tarnung und Schutzschilde? Die Hamas. Und wer wird verurteilt? Israel natürlich. Welches Land wurde am 7.10. angegriffen? Israel. Und welches Land wurde als Angreifer und Aggressor verurteilt? Israel natürlich. Was zeigt es? Eigentlich eine Verblendung oder Verdrehung, die rational kaum erklärbar ist. Also rein logisch ist das nicht mehr zu erklären. Das ist eine Verdrehung oder Verblendung, die inzwischen ein endzeitliches Maß oder Niveau erreicht hat. Terror wird als Verteidigung ausgegeben, Verteidigung als Terror. Lüge wird zur Wahrheit erhoben, die Wahrheit zur Lüge degradiert. Gutes ist jetzt böse und Böses ist jetzt gut. Die Medien sind inzwischen so weit, dass ich bei manchen Dingen muss man wahrscheinlich, kommt man weiter, wenn man die Aussagen, die getroffen werden von bestimmten Leuten und Politikern, mal ins Gegenteil übersetzt und dann ist man bei der Wahrheit. Die sind inzwischen so weit. Ich komme immer wieder auf diese eindrucksvolle Bibelstelle aus dem 2. Thessalonicher. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, schickt ihnen Gott eine wirkungsvolle Kraft, ich könnte auch sagen, einen Geist der Verwirrung, der Irreführung. Und dort sind wir angekommen. Also vorausgegangen ist dem immer, wir wollten die Wahrheit gar nicht sehen, gar nicht lieben, suchen nicht nach ihr. Irgendwann können wir sie nicht mehr sehen. Weil Gott diese Entscheidung verstärkt, die Bibel redet dann von Verstockung oder von Festlegung, er bestätigt unsere Vorentscheidungen und dann schickt Gott dämonische Mächte, dass man die Wahrheit nicht mehr sieht. Und ich denke, nur so kann man diese Verdrehung erklären. Und wir müssten wissen, was das bedeutet als Bibellese, wohin wir gekommen sind inzwischen. Also wo wir auch in der Heilsgeschichte stehen. Und das Ganze bedeutet, Menschen, Kirchen, Länder und Nationen, auch solche, die sich vereint haben, sortieren sich. Und sie nehmen immer mehr die Position ein, die in der Bibel etwa Sacharja 12 oder 14 oder Hesekiel 38, 39 beschrieben wird, dass sich die Nationen gegen Israel vereinen werden und gegen Israel vorgehen werden. Und das wird seit diesem schwarzen Schabbat immer deutlicher, denke ich, dass ausgerechnet so ein Ereignis diese Positionierung gegen Israel auslöst. Muss Bibelleser eigentlich gar nicht wundern, weil wir die Bibel ja kennen und wissen, dass das kommt, und trotzdem sind wir erstaunt, wenn sich das vor unseren Augen erfüllt oder die Erfüllung sich immer mehr abzeichnet. Und aber auch jetzt gilt wieder, wer sich über diese Verdrehung und Verblendung empört, hat die Dimension nicht verstanden, um die es geht. Es sind tiefe geistliche Vorgänge, die Gott auch zugelassen hat. Und da nützt eine politische oder moralische Empörung gar nichts. Das trifft überhaupt nicht die Dimension, um die es hier geht. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Es werden Dinge offenbar. Und wir müssen doch die Quelle dieser Verdrehungen kennen und der Verwirrung. Und wir wissen doch, wohin sie führen werden. Umso mehr sollten wir um eine göttliche Sicht der Dinge ringen. Also die Bibel studieren und um den Geist der Weisheit und Offenbarung bitten, dass wir Gottes Wege erkennen. Und auch Paulus sagt dann, dass erkennt die Hoffnung eurer Berufung, zu der ihr berufen seid. Gott gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen und was die Größe seiner Kraft ist und was eure Berufung ist, die Hoffnung eurer Berufung, ja, Epheser 1 schon. Also, Offenbarung oder Verblendung, beides. Diese Verblendung ist gleichzeitig eine Offenbarung, dass man sieht, wo wir stehen oder wie sich Bibel erfüllt. Und auch die Verblendung, Verdrehung werden offenbar, obwohl es genau das Gegenteil ist, nämlich wirklich eine Verblendung und Blindheit, die man kaum nachvollziehen kann. Ich habe jetzt noch einen Punkt, verborgene Festungen und Untergrabungen. Verborgene Festungen und Untergrabungen. Gaza hat ja einen sichtbaren oder einen unsichtbaren Teil. Beide Teile können mehrere Stockwerke umfassen. Der eine Teil befindet sich gut sichtbar über dem Boden, der andere verborgen darunter. Eine gewaltige Tunnelanlage, ja, eine unterirdische Stadt. U-Bahn-Netz von Berlin ist ein harmloser Feldmausbau dagegen. Über Jahre wurde dieses Tunnelsystem gegraben, betoniert, abgestützt und mit allem zum Notwendigen ausgestattet. Ich weiß nicht, ob ihr mal Bilder davon gesehen habt. Damit von dort aus Krieg geführt werden kann. Und wer hat das bezahlt? Und wer hat es bemerkt? Also wirklich niemand? Die UNO nicht, unter deren Gebäuden sich diese Großbaustellen befanden, wo es gewiss nicht lautlos zuging, wenn man da LKW-weise Erdreich und Felsengestein erstmal loseisen musste oder sprengen und dann rausfahren? Die Finanzgeber haben es alle nicht gemerkt, wo das Geld hinfließt. Die Geheimdienste haben es alle nicht gemerkt, jedenfalls nicht in dem Umfang, einschließlich Israels. Also wer das glaubt, dass das Kinder gemerkt hat, der wird nicht selig, sondern der ist schon seltsam oder senil oder eben unselig, verdorben und böse. Man hat jedenfalls die Hamas über Jahre gewähren lassen. Unterstützt. Und manche sagen, auch Israel hat sie unterstützt und gewähren lassen. Also das Wort in Israel heiß diskutiert, weil Israel auch eigentlich über Gaza nicht regieren will, weil sie das viel zu heiß ist und auch es ist unregierbar. Und dann soll lieber die Hamas das dort machen und man hat das gewähren lassen und die Gelder auch übermittelt und alles Mögliche. Also manche sagen, dass die Hamas verdankt sich Israel, das ist jetzt böse, vielleicht ist es auch eine Verschwörungstheorie, weiß ich nicht, ich kann es nicht beurteilen. Es gibt in der Politik seltsame Dinge. Ich weiß noch, dass die Amerikaner auch mal die Taliban aufgebaut haben, gegen Russland nämlich, und irgendwann entpuppten sie sich als Feinde Amerikas. Also solche Dinge gibt es, ja, dass man selber seinen Feind aufbaut. Sie konnten jedenfalls ungestört ihren durchaus bewundernswerten unterirdischen Bau da errichten und ihre Anlagen. Eigentlich warte ich noch darauf, dass diese Tunnelanlagen zum Weltkulturerbe erklärt werden und dass dann Israel verklagt wird, dass sie das zerstört haben. Und ist es ein bisschen böse, aber manchmal liegt die Übertreibung auch der Anschauung und manchmal wird das Verrückteste auch noch wahr. Zur Ergänzung ist auch für die Bevölkerung wurden im Gazastreifen keine Schutzkeller gebaut. Ja? Die dürfen dort nicht rein. Soweit Hamas fürs Volk. Ne? Also für den Krieg gegen Gottes Volk war alles sorgfältig im Untergrund vorbereitet. Wühlarbeit vom Feinsten. Und diese Wühlarbeit macht einen Sieg, selbst für so ein hochgerüstetes Land wie Israel, nahezu unmöglich. Dann haben Dinge und Geschehnisse in der sichtbaren Welt mitunter Parallelen, wenn nicht Wurzeln im Unsichtbaren. Also könnte es sein, dass dieses, was wir im äußerlich sehen, was in Gaza unterirdisch und überirdisch ist, oberirdisch Krankenhaus, unterirdisch Waffenfabrik und Waffenlagerung. Gut oben nach außen und drunter ganz böse. Und oben Leben fördern, unten Tod fördern. Könnte das noch eine ganz andere Parallele haben oder könnte diese äußere Sache auch was Inneres, was Geistliches bedeuten? So oftmals ist es so, dass das äußere Dinge eine Parallele im Unsichtbaren haben oder dass das Unsichtbare sich auch im Äußeren abbildet. Könnte es sein, dass auch gegen Gottes internationales Volk, damit meine ich jetzt die Christen und des Neuen Bundes, auch so eine Wühlarbeit stattfindet, dass da von der Finsternis unterirdische Festungsanlagen errichtet wurden und werden, die wir auch alle nicht bemerken wollen oder sollen? Woran denke ich da? Ich denke zum Beispiel an eine Theologie, die nach rein weltlichen Methoden und Kriterien arbeitet. Und jeder, der an unserer Kirche Dienst tut, muss diese Theologie lernen, sonst wird er nicht zugelassen zu irgendeiner Verkündigung. Und diese Theologie raubt dem Wort Gottes alle Kraft und entkleidet es seiner Heiligkeit. Auch Glaube an göttliche Prophetien wird so wirksam unterminiert. Ich nenne mal nur zwei harmlose Beispiele, oder vielleicht sind sie nicht harmlos. Wenn ihr in normalen theologischen Literatur lest, wann die Evangelien entstanden sind, dann geben die immer an nach 70. Warum? Weil 70 der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Und das steht ja im Neuen Testament drin, dass der zerstört werden wird. Das kann natürlich Jesus nicht gewusst haben, so wie die Theologieprofessoren, die das erforschen, ja auch nicht wissen, was in 40 Jahren kommt. Also hat man das Jesus hinterher in den Mund gelegt, um ihn als Prophet darzustellen. Also müssen die Evangelien erst nach 70 entstanden sein. Wenn ihr eure Bibel lest, wenn die Evangelien entstanden sind, lest ihr immer nach 70. Aus diesem Grund. Nur aus diesem Grund. Oder man sagt, die Prophetien ab Jesaja 40 können nicht von Jesaja kommen, weil Jesaja kann die Rückkehr aus dem Exil überhaupt nicht gesehen und gewusst haben. Es muss also von jemand anders geschrieben worden sein, nachdem das passiert ist oder als sich es abgezeichnet hat. Weil so wirkliche Prophetie gibt es nicht, weil rein weltlich gibt es die auch nicht. Also Jesaja kann das gar nicht gesehen und geschrieben haben. Das muss vom Deuterer Jesaja kommen. Das er hört an jeder Predigt, das ist ja 40, das dann im 6. Jahrhundert geschrieben worden ist. Und das hört er ständig. Da steckt genau das dahinter. So. Das wurde also eben in den Mund gelegt, nachdem das stattgefunden hat und sich abzeichnete. Das bedeutet auch, was in der Offenbarung steht, kann natürlich nur sich chiffriert aufs Römische Reich damals beziehen. Ja, dass sie also in Geheimsprache, um nicht verfolgt zu werden vom Staat, eben diese Vision da erfunden haben und hingeschrieben haben. So. Das bedeutet, wenn ich das verinnerlicht habe, kann ich überhaupt nicht sehen, dass die Bibel zum Beispiel zur letzten Zeit die Sammlung Israels voraussagt. Weil das hat sich alles in der Rückkehr aus Babylon erfüllt. Ich kann überhaupt nicht sehen, darf es auch nicht sehen, dass in der Offenbarung Dinge der Zukunft gesehen werden, dass man ein Reich gibt, wo man nur unter bestimmten Voraussetzungen nur kaufen, verkaufen darf. Wir hatten schon mal einen Probedurchlauf, aber dass die Dinge kommen, dass ein Antichristen kommt, das kann und darf man alles gar nicht sehen, weil das alles sich damals erfüllt hat. Das war ja schiffgierte Sprache von damals. Also, ja, alle Verheißungen Israels, seine Wiederherstellung in letzter Zeit. Die Theologie, die gelehrt wird, verhindert zu 100%, dass man das überhaupt noch erkennt, dass das was mit Bibel oder Prophezeiung oder irgendwas zu tun hat. Und damit ist der Glaube an Prophetie und an Wort Gottes und was er kann, völlig untergraben. Und damit kann auch, ich sage jetzt mal, ein Antichrist oder sonst wer auftreten, ohne dass noch einer merkt, da erfüllt sich gerade, was in der Bibel steht, weil das ist ja nur von damals, was da steht. Und wenn sich das heute wiederholt, na gut, manches wiederholt sich, aber es hat damit nichts zu tun. Und deshalb sehen die Kirchen auch nicht in Israel, dass sich da die Stellungnahmen, Ökumenos sind rein politisch wie die UNO auch, das unterscheidet sich nicht, weil sie es auch nur menschlich sehen. Dass das eine geistliche Bedeutung hat, kann man gar nicht mit dieser Theologie, kann man gar nicht erkennen, geht gar nicht. Weil es völlig ausgeholt ist. Oben stehen noch die edlen Bauten, die Krankenhäuser und Nächstenliebe und alles Gute. Unten ist die Waffenfabrik, die das völlig ausgehöhlt hat, weil was oben steht und die, wo völlig das Gegenteil gelebt und gemacht wird, was oben passiert. Ein anderes Phänomen, was es den Leib Christi untergräbt oder was den Leib Christi einsickert, ich nenne es mal menschenzentrierter Humanismus, wo nur der Mensch Maßstab aller Dinge ist und eine gewisse Psychologisierung, sowohl in der Verkündigung als auch in der Seelsorge. Und wo dieser Geist um sich greift, zieht sich Gottes Geist zurück. Und da wird ganz anderen Dingen Tor und Tür geöffnet. Und das beobachte ich auch bei Bewegungen, die ursprünglich aus der Erweckung kommen und geistlich ganz lebendig waren, wo das inzwischen alles eingedrungen ist. Mal ein kleines Beispiel nur. In der Bibel gehört das Fleisch ans Kreuz. Ich habe mein Fleisch gekreuzigt. Oder die Christen sollen ihr Fleisch kreuzigen. Die Psychologie veredelt das Fleisch. Ja, die optimiert es. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Es gibt auch hilfreiche Ansätze in der Psychologie. Man kann vieles lernen. Ja, alles, was wahr ist, es hilft. Und Wahrheit ist immer auf der Seite Gottes. Und da hat man viele gute Dinge gefunden. Aber was da eingedrungen ist insgesamt in den Leib Christi, tötet ihn von innen, nimmt das geistliche Leben raus und erhält eine äußere Form mit, wir haben uns lieb und wir machen Frieden und wir streben nach Einheit und alles, aber alles auf menschlicher Ebene. Und der Kern ist längst untergraben. Das ist unsere Lage. Und dann agieren in den Tunnelanlagen des Gazastreifens einmal die Terroristen der Hamas, aber auch die Geiseln wurden ja dort festgehalten. Ja? Und ich denke auch, dass es in diesen, ich nenne es mal unterirdischen Festungsanlagen, die in raffinierter Wühlarbeit gegen den Leib Christi installiert wurden, dass es da auch aktive Akteure gibt, die das also bewusst vorangetrieben haben. Man weiß, dass die Theologie ursprünglich von Freimaurern initiiert wurde, die das in die Welt gesetzt haben erstmal. Aber noch mehr gibt es Gefangene, glaube ich, bei uns. Also viele sind einfach drin gefangen. Sie wissen das auch gar nicht und durchschauen es oft auch gar nicht. Oder ja, man ist so indoktriniert und so weiter, dass man es gar nicht mehr mitkriegt. Ich sehe die meisten eher als Gefangene, weniger als Akteure da drin. Aber das hindert die Gemeinde, Gottes Wort vollmächtig zu verkündigen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und für Gottes Herrschaft bereit zu sein. Das Schlimmste ist, die wenigsten bemerken diese Fesseln und Gefangenschaften oder wollen sie bemerken, siehe oben. Also Tunnelanlagen wollte man auch nicht merken, sondern man lässt diese Wühlarbeiten fromm gewähren und wenn man sie nicht sogar bewusst oder unbewusst unterstützt. Ja, manchmal auch mit Kirchensteuern. Und dabei sind diese Tunnelanlagen viel tiefer und raffinierter und weitreichender, als wir alle ahnen. Also es bräuchte zunächst mal eine Offenbarung darüber, so wie man hätte vorher wissen müssen, was da im Gaza alles drunter ist. Ja. Und dann bräuchte es einen geistlichen Kampf, den Paulus im 2. Korinther 10 schreibt. Ja, reißen dort Festungen nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Dort wäre das mal angezeigt. Und wenn wir diesen Kampf nicht führen, werden wir den kommenden Herausforderungen nicht gewachsen sein. Wir sind weder gerüstet noch bereit, so wie es Israel auch nicht war. Ja, mit diesen Festungen kann man ganz schwer umgehen. machen Punkt plötzlich und unerwartet. Das sind Worte, die ich in den letzten Jahren öfter gelesen habe. Nach meiner Wahrnehmung häufiger als in Jahrzehnten davor. Ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber mir kommt es so vor. Vielleicht muss man es dann gewöhnen. Aber dieses plötzlich und unerwartet betrifft nicht nur Nachrichten von plötzlich Verstorbenen. Auch andere weltweite große und entscheidende Ereignisse treten plötzlich und unerwartet auf. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, wird auch das letzte entscheidende Ereignis der Weltgeschichte, zumindest für die allermeisten, plötzlich und unerwartet kommen, wenn Jesus kommt. Ja, es zeichnet sich manche Entwicklung ab, manches wird vorausgesagt, auch weltlich, manches wird befürchtet, auch weltlich, und damit Angst verbreitet, oft kommt es dann gar nicht. Aber wirklich einschneidende Ereignisse kamen auch in der letzten Zeit, nach meiner Wahrnehmung, plötzlich und unerwartet. Ich nenne nur die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg, und jetzt den Überfall der Hamas. Das waren alles Dinge, die kamen plötzlich und unerwartet. Hatte keiner so vorneweg auf dem Schirm. Ich denke, das wird sich fortsetzen. Also Kennzeichen der Endzeit ist, dass wichtige und folgenschwere Ereignisse weiter plötzlich und unerwartet auftreten. Menschen sagen, kommt zu einer Stunde, wo es ihr nicht erwartet und so weiter. Und wir haben ganz viele Bibelstellen, wo Gott sagt, plötzlich wird es über sie hereinbrechen, plötzlich kommt es. Als es zur Grundschule ging, gab es diesen Pioniergruß, seid bereit, immer bereit. Das ist gar nicht so schlecht, weil diese Aufforderung und Haltung eigentlich erst recht für die Schüler von Jesus gelten muss. Also für seine Jünger, seid bereit, immer bereit. Also wichtige Dinge kommen plötzlich und unerwartet und wir müssen immer darauf vorbereitet sein. Es gehört zum geistlichen Grundschulalter eigentlich, dass man dieses einübt, immer bereit zu sein. Unsere Berufung, nach all dem ist vielleicht klar geworden, es geht nicht nur um äußere Dinge, es geht nicht nur um Politik. Kann auch nicht nur darum gehen, Böses wo auch immer zu verurteilen oder den Niedergang unserer Welt zu bejammern. Es kann nicht einmal darum gehen, nur zu schauen und zu diskutieren, wie die Probleme gelöst werden können. Und für die Frommen das Hauptanliegen biblischer Gebete war nie, im Gegensatz zu unseren, dass die irdischen Umstände doch wieder friedlicher und besser werden mögen oder Gott uns helfen möge, weiter und überhaupt möglichst gut auch ohne ihn leben zu können. So beten wir ja meistens. Sondern es geht um das Kommen der Herrschaft Gottes. Erst dann wird alles heil und wird gut. Und diese Gebete, Herr, deine Herrschaft komme, dein Reich komme, wird immer auch zu einer persönlichen Umkehr führen, wo man plötzlich Dinge merkt, die im eigenen Leben der Herrschaft Gottes noch im Wege stehen oder die noch ausgeklammert sind. Es muss also immer zuerst bei uns selber aufgeräumt werden oder ausgeräumt, was Gottes Herrschaft im Wege steht. Aber dann auch wieder, dass wir lernen, vor Gott zu stehen und zu warten, ob er uns was zu sagen hat, was wir wissen sollten oder wie wir uns vorbereiten sollen. Es gibt in der Offenbarung immer wieder dieses, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist so das letzte seelsorgerliche Wort, was Jesus den Gemeinden überhaupt sagt. Beziehungsweise dann das allerletzte, ich komme bald. Und die Antwort der Gemeinde, Amen, komm Herr Jesus. Ja, aber dass das unsere Ausrichtung ist. Und wenn dann Dinge hier voranrücken, dann kommt auch das Reich Gottes näher. Und es wird auch der Boden für Gottes Eingreifen bereitet. Und es ist auch die Chance, dass auch vorher nochmal Menschen neu nach Gott fragen, wenn gewisse Dinge kommen. Weil sie merken, dass wir allein menschlich nicht mehr klarkommen. Das ist immer noch eine Chance, die wir sehen dürfen und auch vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern beten sollten, dass diese Chance ergriffen wird, dass noch viele sich rufen lassen. Was wir erwarten dürfen, ist, dass nach diesem schwarzen Sabbat im Herbst 23 noch ein lichtvoller Sabbat kommen wird. Ein lichtvoller Sabbat, vielleicht schon bald. Oder nicht nur Simchat Torah gefeiert wird, die Freude an der Torah, wie es an diesem Sabbat ja war, sondern wo die ganze Schöpfung feiern wird. Endlich ist die Torah und das ganze Wort Gottes zum Ziel gekommen. Endlich Findet Gottes Volk aus Israel und den Völkern tatsächlich Ruhe und Frieden? Das wird kommen. Das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung ist ein fester und sicherer Anker für unsere Seele, sagt Hebräer 6. Und so sehr das Meer der Völker tobt, es ist wichtig, dass unser Inneres dort fest verankert ist in dem, was Gottes Wort Israel und auch uns zusagt. Und damit schließe ich jetzt mit Jesaja 60. Da steht: Nicht wird man ferner von Gewalttat, hebräisch Hamas, hören in deinem Land, von Verheerung und Zertrümmerung in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Das ist der Sabbat, der kommen wird, auf den wir zugehen. Und das wird ein sehr, sehr lichtvoller Schabbat sein, der nicht mehr aufhört. Das ist die Perspektive, in der wir das alles sehen dürfen, auch sehen müssen, bei allem Dunkeln, was wir jetzt noch sehen müssen. Ja.